Für unseren ersten Beitrag stellt sich die Hauptperson schon mal persönlich vor. Wahrscheinlich haben Sie diese Stimme früher schon einmal auf einer Wanderung gehört. Warum sie demnächst vielleicht für immer verstummt, dazu jetzt mehr im Gespräch mit Andreas Schäferling vom Vorstand des NABU in Bielefeld.
Ja, Herr Schäferling, heute ist Frühlingsanfang, aber an diesem Datum ist es um einen klassischen Frühlingsboten ausgesprochen schlecht bestellt. Wie konnte das passieren?
Sie sprechen die Feldlerche an. Das ist der NABU-Vogel des Jahres. Jedes Jahr wählt der NABU eine Vogelart aus, um auf besondere Probleme, die mit dieser Vogelart in Verbindung stehen, hinzuweisen. Die Feldlerche ist in den letzten Jahrzehnten in Deutschland und auch darüber hinaus dramatisch zurückgegangen. In Bielefeld zum Beispiel hatten wir 1990 in den ländlichen Regionen unserer Stadt noch über 500 Brutpaare. Und wenn man dann im Frühling seinen ersten Spaziergang machte, war die Luft erfüllt mit Lerchengesang. Das kannten die Leute gar nicht anders. Heute aber sieht das ganz anders aus. Und wenn es gut läuft, haben wir in diesem Jahr vielleicht noch 2 oder 3 Brutpaare in unserer Stadt.
Bei diesen Zahlen zeichnet sich ja eigentlich ab, dass es nicht mehr lange dauert, wenn nicht ein Wunder geschieht und die Feldlerche ist endgültig verschwunden.
Genau um das zu verhindern, ist die Feldlerche bereits zum zweiten Mal Vogel des Jahres geworden. Denn sie war es bereits im Jahre 1982. Seitdem ist aber nichts in positiver Hinsicht passiert und darum versuchen wir jetzt nochmal mit dem Hinweis auf diese schwindende Vogelart etwas zu bewirken, das vielleicht eine Trendwende herbeiführen könnte.
Welche Personen müssten denn in besonderer Weise angesprochen werden durch diese Wahl zum Vogel des Jahres?
Also unsere Zielgruppe, um etwas zu verändern, ist ganz eindeutig die Politik. Nicht der einzelne Bürger, der vielleicht auch einen Beitrag leisten könnte. Und ausdrücklich möchte ich sagen, es ist doch nicht der einzelne böse Landwirt, der unsere Umwelt systematisch zerstören möchte. Aber die Politik scheint ihn dazu zu zwingen, nicht anders handeln zu können. Nur wenige wagen den Schritt in die Ökolandwirtschaft mit großen ökonomischen Risiken, aber auch mit viel Erfolg, wie man sagen muss. Aber grundsätzlich ist in erster Linie die Politik gefragt, in Berlin und ebenso in Brüssel.
Man hat ja in früheren Jahren auch schon mal Versuche unternommen. Ich erinnere mich da an eine Aktion mit den sogenannten Lerchenfenstern.
Unter Lerchenfenstern versteht man das Freihalten einzelner Flächen innerhalb eines großen Maisfeldes, etwa eines Weizenfeldes, auf denen dann die Lerchen, die ja Bodenbrüter sind, ungestört brüten können. Die Agrarmaschinen fahren im Tages- oder Wochentakt über die Felder und es bleibt keine Zeit für eine Lerche, dort ungestört ihren Nachwuchs großzuziehen. Und um das zu ermöglichen, versucht man eben kleine Flächen, die nur wenige Quadratmeter groß sind, davon freizuhalten. Die Bauern werden entsprechend auch noch finanziell entschädigt.
Haben Sie denn den Eindruck oder gibt es Erfahrungen, dass die Vögel das angenommen haben?
Ja, es gibt durchaus positive Erfahrungen. Das kann aber leider nicht darüber hinwegtäuschen, dass es nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist, um die Bestände der Lerche zu sichern. Wir müssen viel größer denken und in der Fläche versuchen, etwas zu verändern und nicht hier und da so Flickwerk zu betreiben und einzelne Individuen zu retten.
Sie haben eben schon angesprochen, die Politik ist eigentlich zum Handeln aufgefordert, aber man hat den Eindruck, vieles in Sachen Umwelt geschieht eher halbherzig. Es werden Sonntagsreden gehalten, aber am Ende passiert eigentlich relativ wenig. Dazu kommt ein Landwirtschaftsminister, der tatsächlich im Alleingang einen ausgewiesenen Giftstoff einfach mal so durchwinkt. Das ist ein totaler Skandal in den Augen vieler Leute. Aber was können wir auch vielleicht selbst tun als Bürger?
In erster Linie, muss ich vorausschicken, sind tatsächlich politische Veränderungen erforderlich. Und wir können natürlich durch unser Wahlverhalten, durch unsere Meinungsäußerung, durch Leserbriefe und anderes dazu beitragen, dass diese politischen Entscheidungen mit Nachdruck versehen werden. Trotzdem natürlich kann jeder versuchen, einen kleinen Beitrag zu leisten. Zum Beispiel, wenn er das Glück hat, einen eigenen Garten zu besitzen, diesen naturnah zu gestalten. Man kann sich engagieren in Naturschutzverbänden wie dem NABU oder dem BUND, bei Greenpeace oder anderen und dort aktiv mitmachen beim Umweltschutz. Man kann den Ökolandbau unterstützen, indem man Bioprodukte kauft Man kann weniger Fleisch essen, denn die Futtermittelproduktion ist ja einer der Auslöser für die Probleme, die wir in der Agrarlandschaft haben, mit riesigen Flächen von Mais zum Beispiel und in anderen Ländern auch Soja und andere Monokulturen. Aber um es nochmal zu sagen, die Politik ist entscheidend und dass das auch funktioniert, wenn der Bürger sich bei der Meinungsbildung einmischt, sieht man in Bayern, wo ja gerade eine große Bürgerbefragung dazu geführt hat, dass jetzt die bayerische Regierung verpflichtet ist, entsprechende Naturschutzgesetze zu verabschieden. Das halte ich für ein ganz tolles Erfolgsmodell und ich hoffe, dass das auch in anderen Bundesländern Schule macht, um die Politik in eine andere Richtung zu bringen. Eine weitere Möglichkeit, sich auch umweltpolitisch zu engagieren oder für den Naturschutz einzutreten, wäre auch im Bereich unserer großen Kirchen, die ja die Bewahrung der Schöpfung auch auf ihre Agenda gesetzt haben. Und in einigen Gemeinden, da passiert viel, aber die katholische Kirche als einer der größten Grundbesitzer Deutschlands sollte doch dafür sorgen, dass auf ihren Flächen zumindest keine Agrarchemie eingesetzt wird und dass dort in vorbildlicher Weise eine Kulturlandschaft entsteht, in der auch unsere Wildtiere, unsere Vögel, unsere Feldlerchen ihren Platz haben.
Was können wir tun? Bleiben wir mal beim Thema. Dem Beispiel einer 16-jährigen Schülerin aus Schweden folgend haben sich in jüngster Zeit europaweit Jugendliche freitags auf Straßen und Plätzen versammelt, um für die Umwelt zu kämpfen. Glauben Sie, dass das etwas bewirkt?
Ich bin mir sicher, es hat schon etwas bewirkt. Alleine, dass wir jetzt an dieser Stelle dieses Thema erwähnen, zeigt ja schon, dass es fruchtet. In allen Medien ist die Greta ganz vorne. Sie wird eingeladen, sie erhält Auszeichnungen. Und sie sieht es richtig stellvertretend für die junge Generation, deren Zukunft massiv gefährdet ist durch das, was im Moment passiert. Und deshalb freue ich mich, dass viele junge Leute jetzt mitmachen und politisches Bewusstsein entwickeln. Und das kann nur positiv eingeschätzt werden.
Sie sind ja nun selbst Lehrer. Wie gehen Sie denn mit kritischen Stimmen um, die den jungen Leuten das Recht absprechen, während der Schulstunden für diese Ziele zu demonstrieren?
Ich gehöre zu den Lehrern, und da bin ich sicher nicht der Einzige, der das massiv unterstützt. Endlich einmal machen die jungen Leute genau das, wofür wir immer geworben haben. Sie engagieren sich, sie fahren nicht im stumpfen Konsumverhalten. Und wenn das dazu führt, dass mal eine Schulstunde ausfällt, der Arbeit in dem politischen Raum hat auch einen sehr großen Lerneffekt. Ganz nach dem alten Motto, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Das darf sicher nicht dazu führen, dass ab jetzt jeden Freitag die Schule ausfällt. Einzelne Schüler machen das ja auch in größeren Abständen. Und wenn sie alle 6 Wochen mal 2 Stunden ausfallen lassen, um auf die Straße zu gehen, so ist das nur zu begrüßen und sollte im Unterricht aufgegriffen werden, um dieses Thema dann auch noch zu vertiefen.
Einige Lehrer sind ja auch auf die gute Idee gekommen, solche Demos als Exkursion in den Stundenplan einzubauen. Bei all dem, was wir heute sehen, wir haben noch nie so viel über den Zustand unserer Welt gewusst wie heute und fangen so wenig mit diesem Wissen an. Man hat ja fast den Eindruck, dass wir alle Gene von Lemmingen in uns tragen, dass es eines Tages über die Kante geht. Herr Schäferling, wenn Sie eine symbolische Uhrzeit nennen sollten, wie spät wäre es inzwischen?
Diese Frage darf man gar nicht in dem Sinne beantworten, dass schon alles verloren sei. Trotzdem muss man ehrlicherweise sagen, für einige Tierarten ist es bereits nach 12. Wir haben in den letzten 100 Jahren viele, viele Arten verloren auf unserer Erde. Zuletzt zum Beispiel das nördliche Breitmaulnashorn, das noch vor wenigen Jahren in Afrika gelebt hat. Es gibt einen vielleicht weniger bekannten Vogel, der heißt Dünnschnabelbrachvogel, verwandt mit dem bekannteren großen Brachvogel, lebte in Europa und ist seit den 90er Jahren verschollen, also wahrscheinlich ausgestorben. Für diese Arten ist es nach 12. Trotzdem müssen wir versuchen zu retten, was zu retten ist. Man muss optimistisch bleiben und ich bin es auch. Wir sind lernfähig und werden irgendwann, so hoffe ich sehr, die Kurve kriegen.
Das hoffe ich mit Ihnen. Herzlichen Dank, Herr Schäferling, für das Gespräch und Ihnen wünsche ich weiterhin viel Erfolg bei Ihrer Arbeit, sowohl in der Schule als auch beim NABU.
Andreas Schäferling ist einer der beiden Vorsitzenden des NABU in Bielefeld. Von ihm erfuhr Hans-Jürgen Pade, am Beispiel der Feldlerche, dass es höchste Zeit ist, aktiv etwas für unsere Umwelt zu tun.